Einen wunderschönen guten Morgen. Zum Ankommen und zur Ruhe kommen hören wir jetzt das Eröffnungsstück von Posaunenchor. Bitte schön. Vielen Dank an den Posaunenchor unter der Leitung von Klaus Jahn aus Bogengrün. Wer hat das Stück erkannt? Wahrscheinlich die meisten. Reinhard May, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ein Perspektivwechsel, einen anderen Blickwinkel auf das eigene Leben einnehmen. Diesen Perspektivwechsel habt ihr an diesem Wochenende gewagt. Heraus aus eurem Alltag, hinein in den Bogengrüner Wald. Herzlich willkommen zur Schlussveranstaltung der Pfingsttagung Bogengrün 2024. Vielleicht sehnt sich der eine oder andere von euch schon nach einem bequemen Bett und dem Lieblingsplatz auf der Couch. Aber ich hoffe, ihr nehmt mehr mit als einen verspannten Rücken. Mein Name ist Marga Seidel. Ich komme aus Lichtenberg, also es sind nur ein paar Kilometer hier gleich ums Eck, und ich begleite euch durch den Vormittag. Einsteigen möchte ich mit einem Vers aus dem Stille-Zeit-Text von heute Morgen. Ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat. Im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, steht im Vers 15, weil er, also Jesus, für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst, sondern dem, der für sie gestorben und zum Leben erweckt worden ist. Und dann die Frage dazu. Als Jünger Jesu gehört dein Leben nicht mehr dir selbst. Wie fühlst du dich dabei? Vielleicht sträubt sich da in dir alles. Mein ganzes Leben an Jesus abgeben, alle Entscheidungshoheit aus der Hand geben? Never ever. Aber dabei tun wir das doch jeden Tag. Wenn ich mich auf die Beifahrerseite eines Autos setze, dann vertraue ich darauf, dass der Fahrer das vereinbarte Ziel ansteuert. Ich selbst habe dann keine Freiheit mehr, zu entscheiden, wo das Auto hinfährt. Ich kann zwar reinquatschen und permanent die Bremse treten auf der Beifahrerseite, aber wo der Fahrer das Auto hinlenkt, liegt außerhalb meines Einflussbereiches. Das fällt mir oft nicht leicht. Ich bin ein erbärmlicher Beifahrer. Fragt meinen Sohn, begleitendes Fahren ist der Horror. Ich bin als Teenager oft von der Schule nach Hause getrennt. Das heißt, ich habe mein Leben wildfremden Menschen anvertraut und mich darauf verlassen, dass sie mich am vereinbarten Ziel auch wieder aussteigen lassen. Es ist entscheidend, wem ich mich anvertraue, damit Freiheit eine echte Freiheit ist. Vieles plärrt auf uns ein und es liegt an uns, zu entscheiden, wem wir uns anvertrauen. Und wer weiß am besten über eine bestimmte Sache Bescheid? Na, der, der es erfunden hat. Und wer hat es erfunden? Jesus hat es erfunden. Er weiß, wie alles gedacht und geplant war, wie es zu benutzen und zu behandeln ist. Durch ihn, durch Jesus ist alles geschaffen. Und er hat als wahrer Mensch gelebt. Als er ein kleiner Stöpke war, hat er sich bestimmt hin und wieder das Knie aufgeschlagen. Als Stift, hochdeutsch Lehrling, in der Werkstatt seines Vaters hat er sich wohl das eine oder andere Mal auch auf den Finger geklopft. Er weiß, wie Leben funktioniert. Und es gibt nichts Besseres, als Jesus sein Leben, dein Leben anzuvertrauen. Und er weiß auch genau, was dir wirklich Freiheit gibt. Und dein Leben an Jesus abgeben, heißt Leben aus der Fülle empfangen. Ich habe beim Trampen früher so manche wilde und auch gefährliche Situation erlebt. Und ich habe oft gebetet, lieber Gott, bring mich hier heil heraus. Nicht heil herauskommen, diese Sorge brauchst du bei Jesus nicht zu haben. Er bringt dich heil nach Hause, heil in seinem Sinne. Und wenn du dein Leben in seine Hände legst und ihm anvertraust, wirst du frei werden zu neuem Einsatz. Und dazu werden wir gleich David Kadel hören. Vorher lade ich euch noch ein zum Gebet. Herr Jesus, danke für den Morgen, den du schenkst, dass wir hier in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Wir loben und feiern deine Gegenwart und auch das Wetter, das du wieder mal so wunderbar geschenkt hast. Herr Jesus, dir unser Leben anzuvertrauen, heißt, die größtmögliche Freiheit zu bekommen. Danke, dass du es uns schenkst. Leben aus der Fülle, Leben aus deiner Kraft. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für deine gute Botschaft. Segne Ulrich und David, schenke deinen Geist zum Reden und Hören. Amen. Wir singen gemeinsam mit dem Römerteam das Lied Nummer 33, Herr, öffne mir die Augen.
Schönen guten Morgen. Ich wollte am Anfang mal testen, wie wach Sie sind, wie wach ihr seid. Und ich versuche, dass wenn ihr wirklich wach seid, dann klappt es mit nur einem Wort, was ich jetzt sage. Es kommt. Bogengrün. Aha. Hey, Südtang, was ist los mit euch? Schlaft ihr noch? Nochmal. Bogengrün, Bogengrün, wo die Blumen lecker blühen. Vor allem an am Pfingstmontag. Ostermontag. Am Pfingsten. Bogengrün. Sehr schön. Jetzt habt ihr einen Ohrwurm für die Rückfahrt. Ich werde frei an Ostermontag. Was ist denn mit mir los? Hey? Auch gut. Ulrich, du hast mich gestern echt inspiriert mit dieser Geschichte mit den Gräbern und ich habe da echt nochmal drüber nachgedacht und es ist ja so, ich bin ja ein Bibelforscher und Gräber waren ja früher, dass man so eine Grabstätte hatte, das hatte nicht jeder, das hatten ganz wenige. Das war quasi das Statussymbol, also heute ein gescheiter Bayer, der fährt einen BMW oder einen Tesla oder so, das Statussymbol heute eine Rolex, früher hatte man ein Grab, das war was, ne? So, und ich lese ja gern so alte Schriften und ich habe irgendwie was ganz Heftiges herausgefunden in uralten Apokryphen, das wisst ihr alle gar nicht, das verrate ich euch heute, dass Josef von Arimathea, das wisst ihr alle, ja, der hat ja Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt, diese teure Luxusgrabstätte. Und ich habe gefunden in alten Schriften, dass da etwas verloren gegangen ist. Seine Frau, die hieß nämlich Edeltraut und die fand es gar nicht so lustig, dass der das Grab, der dem Jesus zur Verfügung stand, und als der Josef dann nach Hause kam, sagte, sag mal, Josef, bist du bekloppt? Hast du unsere Grabstätte dem Jesus das? Und er unterbricht sie und sagt, Schatz, reg dich nicht auf, alles cool. Er hat mir gesagt, er braucht es nur für ein Wochenende. Ja? Also danke für die Inspiration, Ulrich. Das Grab. Frei zu neuem Einsatz. Heißt es jetzt heute hier. Wäre das nicht das schönste Feedback, wenn du jetzt in den nächsten Tagen, wenn du an Bogengrün denkst, sagen könntest, der Flieger war ganz schön laut. Das ist der Volker Rössner eigentlich, fliegt er schon ohne mich. Wenn du sagen könntest, das schönste Feedback, in Bogengrün bin ich tatsächlich glücklicher geworden. Oder wie das Motto heißt, ich bin frei geworden. Wäre das nicht das schönste Feedback, wenn du das sagen könntest? Wenn jetzt ein Schwabe hier sitzt, würde ich sagen, ja, das stimmt. Und wenn nicht, dann Geld zurück. Zahlt ihr viel dafür? Aber tatsächlich, warum machen wir das alles hier, wenn wir Leute nach Hause schicken und alles ist wie vorher? Also frei werden von all diesen Sorgen, von denen ihr gestern schon so viel gehört habt. German Angst, müsst ihr mal googeln. Wahnsinn, was man da findet, wenn man diese zwei Wörter bei Google eingibt. German Angst. Scheinbar stehen wir dafür, dass wir uns so viel Sorgen machen. Und wir kommen nach Hause hoffentlich und sagen, ich bin frei. Wie geht das? Think positive, jeden Tag eine gute Tat und neue Vorsätze. Nein, Quatsch, so geht's nicht. Das ist das, was jetzt vielleicht in dem Moment in Deutschland gerade 5 Millionen Menschen in irgendwelchen Coaching-Seminaren erleben. Die wollen sich nämlich auch verändern und denen wird gesagt, ey, denk positiv, mach dir nicht so einen Kopf, jeden Tag eine gute Tat, wobei das ist eigentlich ganz gut, finde ich, jeden Tag eine gute Tat. Ja? Neue Vorsätze und das ist schon nicht so schlecht, dass Menschen sich auf den Weg machen. Das Problem ist nur, das hält meistens nur 2 Wochen an, allerhöchstens. Und dann fallen Leute wieder zurück. Das Geheimnis von Pfingsten und hier auch von Bogengrün ist was ganz, ganz anderes. Gott schenkt dir ein neues Herz, heißt es in Hesekiel 36. Er nimmt dein altes, steinernes Herz. Kennt ihr Menschen, die so, man sagt so, hartherzig sind? Die nicht gerne geben, die irgendwie schlecht reden über andere, die immer so mit sich sind, weiß auch nicht. So ein bisschen wie bei Ulrich Parzani, wie er erzählt hat gestern, dieser Typ, der so zerrissen ist. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, das muss nicht sein. Ich nehme dir dieses harte Herz weg, das schaffst du auch nicht alleine, niemals. Das ist das Geheimnis des Christseins und ich gebe dir ein neues, fleischernes Herz. Plötzlich sagen wir über einen Menschen, der sich verändert, hey, der ist auf einmal so warmherzig oder auch barmherzig. So jemand, der ein lebendiges Herz hat, der sich plötzlich anfängt zu kümmern. Mich erinnert es an meinen ersten Tag als Christ, Am 01.01.1991 bin ich Christ geworden. Was war passiert? An Silvester in Kassel, auch das, Ulrich, wahrscheinlich bei dir um die Ecke, alter Kasselaner, waren wir auf einer Freizeit mit Campus für Christus und alle waren an Silvester unten am Feiern. Und ich habe mir gesagt an diesem Silvester, nee, ich feiere jetzt da nicht mit Champagner und Raketen, sondern ich gehe auf mein Zimmer. Und weil ich so viel gelesen hatte von Jesus, habe ich gesagt, ist das nicht ein cooler Start ins neue Jahr? Allein auf dem Zimmer an Mitternacht habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt und all das, was ich gelesen habe, wenn das wirklich stimmt, ich weiß es ja nicht, gebe ich dir mein Herz und ich möchte dir folgen, weil das, was ich vorher gelebt habe, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich brauche Freiheit, Abenteuer, Freiheit von mir selber. So, und dann mache ich dieses Gebet alleine, gehe runter und habe dann mit denen ein bisschen gefeiert. Und dann dachte ich die nächsten Tage, oh, oder auch in dem Moment, als ich es gebetet habe, dachte ich, was wird passieren? Geht gleich der Himmel auf und 25 Engel, Halleluja, so, aber nichts ist passiert. Irgendeiner hat mir eine Rakete fast um die Ohren geschossen, das ist passiert. So, Silvester. Aber ich bin nach Hause gekommen und dachte, okay Gott, was ist denn jetzt? Ich bin jetzt Christ und so. Und dann 2-3 Tage später abends mit einem Freund fahren wir an so einer Landstraße. Vor uns fährt eine Frau, wir konnten es eigentlich fast sehen, überschlägt, also richtig krasser Unfall. Und wir sind die Ersten, die da ankommen. Und früher, ich kannte mich gut, früher wäre ich völlig überfordert gewesen. Ich glaube, das Aller, was ich geschafft hätte, wäre, wenn ich irgendwie jemand anrufe. Also, und ich bin ausgestiegen, habe nach der Frau geguckt, die war zum Glück in Ordnung. Aber die saß zitternd und weinend und als ich die Tür aufgemacht habe, die Beifahrertür, hat sie nur gesagt, mein Mann, der wird mich umbringen, das ist sein neues Auto. So, und dann sehe ich mich selbst, wie ich zu der Frau rede. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich war die Ruhe selbst. Ich habe sie an die Hand genommen und gesagt, wissen Sie was, Gott ist da, alles ist gut, seien Sie froh, Sie leben. Habe mit ihr gesprochen, sie hat mich angeguckt und war beruhigt, so die ganze Situation. Und ich habe gemerkt, das bin gar nicht ich. Das ist das, was Gott macht. Es heißt ja im Korinther, wisst ihr eigentlich, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Besser gesagt, Paulus sagt, wisst ihr denn nicht? Heute wird er sagen, ist euch das nicht bewusst? Und wir sagen, stimmt, habe ich vergessen. So, Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt also, das war nicht ich, der da plötzlich irgendwie so cool, ich bin ein Riesenschisser irgendwie früher gewesen. Sondern ich merke, das ist das neue Herz. Plötzlich sehe ich eine Situation und gehe rein, als ob Jesus, was würde Jesus jetzt machen? Und ich tue das. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich gemerkt habe, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich habe damals Dinge in Ordnung gebracht, war mutig, habe Dinge, die ich mal irgendwo habe mitgehen lassen als Student, wir haben ein bisschen hier und da geklaut, zurückgebracht, dachte, oh Gott, hoffentlich kommst du nicht in den Knast, aber die Leute waren überrascht und gesagt, es hat hier noch nie jemand irgendwas zurückgebracht. Also Gottes Geist hat mich damals quasi ganz neu getrieben. Warum? Weil ich war verliebt. Ich liebe den Vers Matthäus 12, 34. Da heißt es, wovon dein Herz voll ist, davon läuft dein Mund über. Ich weiß nicht, ob hier Jugendliche sind, die frisch verliebt sind. Wenn du die nachts um 2 wächst und sagst, und wie ist die so, Julia? Und der Typ so, oh, hast du 3 Stunden Zeit? Also pass auf, Julia, die ist wow. So, jemand, der verliebt ist, der muss kein Konzept schreiben. Da läuft dein Herz, dein Mund läuft über, weil du bist ja verliebt. Das ist das, was passiert ist damals. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns wieder neu in Jesus, in seine Message, in das, was er tut, verlieben. Ich habe die letzten Tage, bevor ich hierher kam, The Chosen geguckt. Könnt ihr hier im Zelt kaufen. Die beste Serie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich sehe diesen Jesus, wie barmherzig er ist, wie er sich kümmert, wie humorvoll er auch ist. Und ich denke immer wieder so, wow, Jesus, danke, dass du so bist, dass ich dich hier drin haben darf. Was für ein Wunder. Plötzlich, was damals passiert ist, wurde Gottes Sehnsucht nach Menschen zu meiner Sehnsucht. Gott, der sich wirklich wahrscheinlich, wenn er unsere Welt sieht, keine Ahnung, er weint wahrscheinlich. Das heißt ja auch oft in der Bibel, Jesus weinte. Und plötzlich nimmst du das in dein Herz und sagst, ey Gott, boah, wenn du so denkst über die Menschen, allein hier in Deutschland, wie viele Menschen wirklich psychische Erkrankungen haben, seit Corona, seit all diesen Kriegen. Und Gott weint täglich. Und da bricht es auch mir das Herz, wenn ich einfach nur mir vorstelle, wie Gott diese Menschen ja liebt, dass er seinen eigenen Sohn gibt. Also ich habe auch einen Sohn, habe ich euch erzählt, Josia, den würde ich niemals für irgendwelche Leute geben. Niemals. Ich würde sagen, kannst du deinen Sohn? Ich so, no, geh nach Hause. So, aber Gott hat es gemacht. Seit ich Vater bin, verstehe ich das besser. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. weil ihm das Herz gebrochen war, dass die Menschen verloren gehen, Johannes 3,16, damit die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das heißt, ich möchte euch mitgeben, macht Gottes Sehnsucht zu eurer Sehnsucht. Legt eure Karriere, eure Träume, das, was ihr braucht. Jeder, der hier sitzt, denkt ja heute an etwas, was er braucht. Wenn er nach Hause kommt, die nächsten Tage, was brauchst du gerade im Leben, um glücklich zu werden? Nimm das, gib's Gott, er wird sich hundertprozentig kümmern. Das ist das, was ich erlebt habe. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr Christ, wenn das nicht aufgeht, dieser Deal, Matthäus 6,33, dass Gott sagt, hey, deine Träume, gib sie mir. Ich mache das eh viel besser für dich. Habe ja gestern erzählt davon. Und dann nehme ich aber Gottes Anliegen und sage, okay, Gott, gib mir dein Anliegen. Wir tauschen. Und jetzt kümmere ich mich und stehe morgens auf und sage, Herr, ich will dir heute dienen. So fange ich eigentlich seit einigen Jahren jeden Tag an. Manchmal vergesse ich es auch. Aber meistens, wenn ich so anfange, merke ich, wird der Tag ein Abenteuer. Ich gehe dann in meinen Tag hinein und mir ist mal vor ein paar Jahren was passiert. Das war ein bisschen beschämend für mich. Da war ich nur Anfänger. Da sitze ich also da im Starbucks in Wiesbaden mit meinem Laptop und muss den Text abgeben. Irgendwie um 12 Uhr muss der Text weg sein. Ich schreibe. Kommt ein Mann rein, setzt sich neben mich. Quatscht mich an. Der war so Mitte 40. Ja, hallo, darf ich Sie mal fragen? Sie haben da so interessante Bücher. Und ich so, sorry, ich bin am Arbeiten. So. Fragt er mich nochmal, ja, kann das sein? Sind Sie irgendwie Journalist, weil Sie schreiben da? Und ich so, ey, sorry. So, also meine Gedanken waren so, Alter, lass mich in Ruhe. So. Und dann, ich schreibe so und plötzlich erinnert mich der Heilige Geist, der hat auch Humor, wie ich heute Morgen unter der Dusche, hast du heute Morgen nicht gesagt, David, Herr, ich will dir heute dienen. Und heute, toll, wie du mir dienst. So, okay, ertappt. Klappt mein Laptop zu, denke, du bist echt ein super Diener, David. Drehe mich zu dem Kerl, obwohl ich eigentlich nicht viel Zeit habe, aber ich denke, okay. Und dann erzählt er mir, dass er gerade vom Arzt kommt und eine schlimme Diagnose bekommen hat. Und er kommt damit nicht klar. Ein wildfremder Mensch. Ihm kullern die Tränchen runter. Ich kann ihm Dinge sagen, die ihm Mut machen. Wir reden 20 Minuten. Am Ende weint er und sagt, Sie sind ja wie ein Engel, dass ich Sie heute getroffen habe. Vielen Dank. Und er geht wirklich glücklich, musste zu seinem Bus. So, und in dem Moment habe ich was gelernt. Habe ich meinen Text geschrieben. Habe ich gelernt, hey, nimm dich selbst nicht so wichtig. Wir sind alle immer so busy, dass du verpasst, dass du eigentlich ein Engel, das hat er ja gesagt, sie sind ja wie ein Engel, dass du eigentlich ein Engel für Menschen sein sollst, weil dann erlebst du Abenteuer. Das musste ich auch lernen. Schick ihn nicht weg, sondern das ist Christsein. Manche fragen mich, David, was ist eigentlich Christsein? Das ist ganz einfach, steckt schon im Wort drin. Christsein ist wie Christus sein. Früher, als ich Christ wurde, hatten wir diese Bändel, WWJD, ne? What would Jesus do? Schade, dass es heute nicht mehr gibt, vielleicht können wir eine neue gründen. Das ist Christsein, zu sagen, hey Gott, nicht ich gehe jetzt in den Tag. Klar habe ich Dinge zu tun, jeder hat tausend Dinge zu tun. Aber die Antennen sind ausgefallen, zu sagen, was ist mein Christsein eigentlich wert, wenn ich den Kerl sage, hey, ich bin viel zu beschäftigt, komm, frag irgendjemand anderen, was ist mein Christsein eigentlich dann wert? Und da habe ich einiges lernen dürfen. Das andere, ich bin Schwabe und wir Schwaben, wir händ's ja nicht so mit Geld gäbe und so. Ja, also, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, kommt ein Bettler bei einer Frau in Stuttgart an die Tür, ein Bettler klingelt, ding dong, macht die Frau auf, sagt, ja, was wollen Sie? Dann sagt der Bettler, ha, gucken Sie mir doch einmal an, ich habe seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Dann sagt die schwäbische Frau, ja, dann müssen Sie sich halt zwingen. Ja, so sind wir Schwaben, also wir gäbet nichts. Ne? Ich habe an einem Punkt auch mit Gott was Interessantes erlebt. Ich habe gesagt, Herr, ich will dir heute dienen. Und manchmal dachte ich, ja, vielleicht sollte ich es lieber nicht sagen. Weil wenn man Gott was sagt, er nimmt es ernst. So an einem Tag, ich hatte so eine Kundin im Coaching, eine Frau. Wochen später frage ich sie, hey, wie läuft dein Leben? Sie wollte so Influencer, Texte schreiben. Sagt sie, ja, David, super, seit ich bei dir war. Aber mir stürzt immer der Computer ab. Und dann sind meine Texte alle weg. Dann sage ich, oh, ist das schrecklich. Ja, was kann ich machen? Ja, ich brauche irgendwie einen neuen Computer. Sag ich, was kostet so ein alter, so ein gebrauchter Apple? Ja, 500 Euro. Und dann sage ich ihr, weißt du was, ich leih dir das. Also wildfremder Mensch, ich leih dir das. Und sie, ehrlich, das würdest du machen. So, ich gehe zur Bank. In dem Moment, wo ich ihre Kontonummer eingebe, sagt der Heilige Geist zu mir, ah, du bist ein gescheiter Schwabe, David. Du leihst ihr das. Wie wär's mit Schenken? So, und die so, okay, wow. 500 Euro, die Frau einmal gesehen. Ha, komm, was soll's, ich schenk's ihr. Schreib ihr rein, ist doch nicht geliehen, schenk's ihr. Sie rastet natürlich komplett aus. Ah, 500 Euro. So. Jetzt hatte ich das Problem, dass wenn meine Frau gleich nach Hause kommt, wie erzähle ich meiner Frau, dass ich eine andere Frau, die ich gar nicht kenne, 5. So, und dann sage ich zu meiner Frau, Schatz, pass auf, also so. Und ich erkläre die Geschichte. Und zum Glück ist meine Frau cool und sagt so, ah ja, cool, dass du es gemacht hast. So, was essen wir zu Abend? Das hat sie gleich so, wow. Ich so, ja. So, aber um sie zu beruhigen, habe ich noch so einen Nachsatz gesagt. Hab gesagt, aber Schatz, du wirst sehen, Gott wird es eh doppelt zurückgeben. Und sie, ja, ja, ist ja gut, mach dich locker. So. Ein paar Tage später gucke ich auf meinem Bankaccount und da ist da ein Eingang von 1.000 Euro. Denke ich, hä? Da war irgend so ein Karl so und so. Denke ich, wo kommt das her? Den Typ habe ich auch nur einmal in meinem Leben gesehen. Ruf den an, sag Karl, irgendwie falsche Konto. Und er so, nee, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich weiß nicht warum, ich sollte dir 1.000 Euro überweisen. So, wow, okay, ich habe es genauso ausgesprochen. Ich sage, Gott wird es eh doppelt wiedergeben. So, und das sind so Dinge, wo ich merke, wir reden ja hier über Freiheit, davon möchte ich frei werden, von diesem immer behalten, immer denken, ja, aber wenn ich das, wer gibt denn mir? Sondern Abenteuer, geben. Jesus sagt es. Geben macht glücklicher als nehmen. Ich glaube, wir wissen es alle und trotzdem tun wir uns so schwer. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, wenn ihr nach Hause kommt, macht ein Experiment. Fragt eine Woche Gott jeden Tag, Herr, ich will dir heute dienen. Meine Sachen, kümmere dich. Eine Woche, nur eine Woche. Und erlebt dann Dinge, wo Gott sagt, oh wow, da ist endlich einer. Ja? Gottes Auge durchstreift die Welt auf der Suche nach Menschen, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Macht das Experiment und ihr werdet sehen, dass plötzlich Dinge passieren. Zwei letzte Punkte. Wer soll ich sein vor Gott? Das hat mich freigemacht, dass ich vor einigen Jahren verstanden habe, ich bin ein König vor Gott. In Offenbarung heißt es, hey, ihr seid ihr Christus in euch, seid ihr Könige. Leider bin ich nicht so königlich aufgetreten viele Jahre, bis ich das wirklich verstanden habe. Es bringt nichts, wenn du es liest, ihr seid Könige. Aber du musst es im Herzen verstehen. Ich habe mir dann diesen Ring hier gekauft, so eine Krone, die trage ich so am Finger, damit ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, weiß, David, du bist nicht irgendwie so ein Bittsteller, so ein Typ, der so, oh, mal gucken, wie ich durchs Leben komme, einigermaßen am Burnout vorbei. Hey, du bist ein König. Du hast Würde. Schau in den Spiegel. Verhalte dich wie ein König. Hab Gnade. Hab Größe. Hab Güte. Autorität. Seitdem, wenn ich zu Unternehmen gehe, zum DFB, zu Großen, wo ich früher dachte, oh, hoffentlich finden die das irgendwie. Ich gehe ganz anders dahin. Weil es heißt ja, ihr habt Tempel des Heiligen Geistes. Ihr habt Christus in euch. Ihr seid Könige. Ich gehe hin. In einer ganz anderen Haltung. Und die Menschen merken das. Ich bin nicht so dieser Typ, der, oh, Entschuldigung, könnte ich vielleicht, würdet ihr mir bitte, so. Nein, ich komme hin und verhalte mich wie ein König. Das hat mich freigemacht. Nehmt das mit, ihr seid Könige. Und der letzte Punkt. In meinem Gebetsleben hat sich was verändert. Ich habe gemerkt, dass ich früher ganz oft dachte, ich bete nicht genug oder nicht richtig. Und ich bin oft zu Gott gekommen, und habe gesagt, bitte, bitte, Gott, kannst du mir das und das? Und ich war frustriert, dass Gott gibt es irgendwie nicht. Und ich habe dann etwas gelernt, und das möchte ich euch als Letztes mitgeben. Und das hat mich freigemacht. Dass Gott nie da sitzt und sagt, ja, noch ein paar Gebete, weil mein Daumen ist noch unten. Komm, Kalle, das geht noch besser auf. Was ist mit Fasten? Hast du schon mal an Fasten gedacht? Dicker, auf geht's, so ein bisschen. So. Und was ist hier mit dir? Noch ein bisschen Lobpreis. So. Und dann irgendwann Gott so, ja, jetzt hast du mich fast überzeugt. Ja, jetzt so noch ein paar. So, und das habe ich auch jahrelang gedacht, dass Gott immer den Daumen unten hat. Ah, ich muss noch das und dieses. Und dann macht er so. So, jetzt habe ich doch einen Sohn. Und der kommt zu mir und sagt, Papa, kann ich irgendwie gerade das und das spielen? Kann ich hier heute mal ein Nutella-Brot, was auch? Und ich sage, ja, na klar, weil ich ihn liebe. Und Gott ist nicht der, der überzeugt werden muss. Weil Jesus sagte, hey, wenn ihr schon eurem Sohn, wenn er einen Fisch will, ihr gebt ihm doch auch keinen Stein. Ihr liebt doch eure Kinder. Wie viel mehr wird denn Gott euch geben, wenn ihr kommt? Und da habe ich etwas gelernt. Jetzt sage ich euch noch einen Satz am Ende, der macht wirklich frei. Hör auf, Gott zu überzeugen von dem, was du brauchst. Du musst ihn nicht überzeugen. Fang an, dein Herz zu überzeugen, dass du es bereits hast. Das ist die einzige Überzeugungsarbeit, die wir machen müssen. Gott musst du nicht überzeugen. Was wäre das für ein komischer Gott, den ich überzeugen muss und irgendwie ich überlege es mir. Nein, er hat uns gesagt, in Christus haben wir den Sieg. 1. Korinther 15, 57. Er hat ihn dahin gegeben, wie sollte er uns mit Jesus nicht alles schenken? Das müssen wir im Herzen verstehen, dass er uns alles schon geschenkt hat. Paulus sitzt nicht im Knast. Passt auch zu Pfingsten, Apostelgeschichte, und sagt, oh Gott, ich bin jetzt im Knast, ich bin doch dein Mann, was ist los? Mach doch mal irgendwie so. Er bittet Gott nicht. Was macht Paulus im Knast? Er lobt, er singt, er tanzt vielleicht, er macht Lobpreis. Warum? Weil er genau weiß, Gott wird was machen. Und dann springen die Türen auf. Und das ist das, was die Welt braucht, dass man uns Christen sieht, die nicht, oh, als Bittsteller, sondern die wissen, ich habe alles in Christus, ich muss es mir nur immer wieder bewusst machen. Ich muss es nehmen und sagen im Dank, hey, danke, dass ich es schon habe. Das ist Glaube, der Gott gefällt. Und das ist der neue Einsatz. Geht raus, engagiert euch, sucht euch ein Projekt, was Gott euch gibt, wo wir alten Menschen, die einsam sind, junge Menschen, die keine Orientierung haben, Menschen in der Mitte ihres Lebens, die völlig desillusioniert sind von vielen negativen Meldungen. Sucht euch ein Projekt, wo Gott euch sagt, geht dahin und kümmert dich. Und warum sage ich euch das nicht aus Moral oder weil ihr dann bessere Christen seid oder aus welchen Gründen auch immer, sondern weil es glücklich macht. Das macht glücklich. Geben macht glücklicher als nehmen. Ich hoffe, ihr nehmt diesen Geist des Gebens mit. Ich hoffe, ihr erlebt in eurem Ein-Wochen-Experiment Abenteuer. Und vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ulrich Pazani war ja von den 89 Mal, glaube ich, 83 Mal schon hier. Ich zum ersten Mal. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal. Und ich würde mich sehr freuen, euch wiederzusehen. Gottes Nähe euch allen.
Also ich mache da gleich weiter. Wir müssen Gott nicht überzeugen davon, was wir brauchen. Aber er will uns überzeugen, was wir brauchen. Das tut Jesus. Und ich glaube, dass in diesen Tagen das für viele von euch passiert ist. Hier ist etwas an Befreiung passiert. Und jetzt ist das Interesse. Wenn Befreiung passiert ist, dann ist das Interesse von Jesus, dass das nicht eine Eintagsfliege bleibt, sondern dass das bleibt. Also, wenn ihr eine Bibel da habt oder ein iPhone mit Bibel drauf oder so, macht mal schnell Johannes 8, Johannes Evangelium Kapitel 8 von Vers 30 an. Das ganze achte Kapitel im Johannes Evangelium zeigt, wie schwer es Jesus hatte, die Menschen zu überzeugen. Die haben viel Einwände gehabt. Es gab Krach, es gab Widerspruch, es gab Feindschaft. Und dann heißt es hier erstaunlicherweise, als er das sagte, Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Das war mal ein Durchbruch. Es glaubten viele an ihn. Das war Befreiung. Da sprach Jesus nun zu den Juden, die an ihn glaubten. Also, bitte, nicht die, die noch dagegen waren, sondern er sprach zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du denn dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, Amen, Amen, also wahrlich, wahrlich, übersetzt das hier bei Luther. Das heißt also, das ist wahr, das ist wahr. Also höchste Aufmerksamkeit, jetzt kommt Gottes Wirklichkeit und Wort. Amen, Amen, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Sklave, Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Natürlich hat Jesus sich gefreut darüber, dass Leute ihm geglaubt haben. Dass es Klick gemacht hat und dass ein Befreiungsdurchbruch passierte. Aber er stoppt da nicht. Er weiß genau, das allein ist es noch nicht, dass einer ein tiefes Bekehrungserlebnis erlebt, ein Bobengrün der Superklasse und sagt, das war's überhaupt, jetzt war's das. Er hat gleich ein Interesse. Die Freiheit ist nur eine Freiheit, die bleibt. Wie aber kann Freiheit bleiben? Ich bin ja nun ein alter Mann geworden. Der Vorteil von alten Männern ist, dass sie was erlebt haben, wenn sie sich vergessen. Und was ich erlebt habe, war, dass so seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in Afrika eine Nation nach der anderen in Revolutionen gegen die Kolonialmächte sich die Freiheit erkämpfte. Ich kenne auch Kenia, Mau Mau und so, kenne auch die Namen dieser Befreiungsgruppen 60er, 70er Jahre. Das waren auch blutige Befreiungskämpfe von unterdrückten Minderheiten. Und dann war der Sieg, die Befreiung war da und Jubelfeste und neue Leute kamen, die Unterdrückten kamen an die Macht. Das war toll. Atemberaubend. Das Bedrückende an dieser Erfahrung, wenn du dann alt genug geworden bist und ein paar Jahrzehnte weiter erlebst, ist, dass in fast allen diesen Ländern, die damals die Befreiung erkämpft haben und gefeiert haben, heute skrupellose Diktaturen herrschen. Das heißt, es reicht nicht, das war ja schon früher so, ne? Französische Revolution, alle Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Robespierre kam an die Macht. Das Ergebnis war, andere Leute machten anderen Leuten die Köpfe ab. So, der neue Terror war an der Macht. Das heißt, es reicht nicht, einen Befreiungskampf zu gewinnen und zerstörerische Mächte niederzumachen und zu besiegen, sondern die Frage ist, wie kann denn jetzt das bleiben? Wie kann denn das bleiben? Los von den einen ist das eine. Nun ist so, was ist eigentlich Freiheit? Es gibt kein Leben ohne Bindung. Ich meine, du kannst sagen, ich bin immer Sklaverei. Was ist das denn für eine Sklaverei? Ich bin gezwungen, frische Luft zu atmen. Sauerstoff. Was für eine Abhängigkeit. Ja, natürlich kannst du dich beklagen. Du kannst auch aufhören, frische Luft zu atmen und dich aufhängen und ersticken. Das nennt man dann Sterben. Das heißt, deine Freiheit zu leben hat die ganz elementare Grundvoraussetzung, dass du gerade zwanghaft daran gebunden bist, Sauerstoff zu atmen. Und das Gleiche gilt für Essen und Trinken. Du kannst auch sagen, was für ein Zwang, ich höre das auf, dann verhungerst du. Aber du bist sogar nicht nur gezwungen, zu essen und zu trinken, sondern auch noch gesunde Sachen zu essen und zu trinken. Da kannst du sagen, was für ein Zwang. Ich tue da Arsen in die Cola, das schmeckt dir noch viel besser. Kannst du machen, ist Freiheit. Du bist ein freier Mensch, trinkst und das Ergebnis nennt man Tod. Das heißt, du lebst nur in Freiheit, wenn du Bindungen verpflichtend dauerhaft eingehst und zwar solche Bindungen, die dein Leben stärken und zur Entfaltung bringen und solche Bindungen vermeidest, die dein Leben vergiften, ersticken und kaputt machen. Das muss man einfach sich mal im Kopf klar machen, weil viele Menschen denken, Freiheit, das ist wie los, das und immer diese Fremdbestimmung, andere wollen mir reinreden und so. Und auch dieser Gott und dieser Jesus, alle sagen, musst du tun. Ja, natürlich, das ist das eine. Freiheitskampf los. Okay, überlege, welche Bindungen machen dein Leben kaputt. Da musst du frei werden. Aber dann nach dem Freiheitskampf kommt erstmal, was sind denn jetzt die Bindungen, die den Namen Freiheit verdienen? Das sind all die Bindungen, die dein Leben stärken, befördern und über den Tod hinaus dein Leben sichern in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer, mit Gott. So, und weil Jesus uns kennt und weiß, wie begeistert wir sind, wenn wir ein Befreiungserlebnis machen von irgendwas, und dass wir in einem Siegestaumel der Befreiung bis zur Besoffenheit teilen und gar nicht merken, dass wir in die nächsten Abhängigkeiten reinrutschen, die uns kaputt machen. Deshalb ist er nicht so euphorisch, so oberflächlich, dass er sagt, toll, dass die Leute nun endlich an mich glauben. Es ist nicht wahr, dass wir Evangelisten uns freuen, wenn Leute sich bekehren. Natürlich freuen wir uns, wenn sie sich bekehren. Aber manche unterstellen ja uns, das wäre das Ende. Nein, wir freuen uns, wenn Freiheit bleibt. Wenn Freiheit bleibt, ich sage mir, ich freue mich, wenn diese Tage jemand kommt und sagt, ich habe mit 95 bei einer Pro-Christ-Veranstaltung in irgendeinem Dorf, habe ich das gesehen, das ist mir zu Herzen gegangen, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Da sage ich, toll. Aber das größere Wunder ist, 1995 ist wie viele Jahre her? Fast 30 Jahre her. Und dass du heute noch Jesus folgst und du bist gewachsen und du bist ein Mitarbeiter in deiner Gemeinde geworden und du hast Verantwortung übernommen, das ist das eigentliche Wunder der Freiheit. Jesus will, dass Freiheit bleibt. So, und jetzt ist natürlich die Frage heute, was hilft uns denn das? Ich meine, es gibt Irrtümer und es gibt Lügen, auf die wir reinfallen und wieder in neue Sklaverei zurückfallen. Und so wie ich erlebt habe, dass Menschen in ihrer Freiheit, die Jesus ihnen geschenkt hat, seit ihrer Entscheidung für Jesus geblieben und gewachsen sind, so habe ich leider auch x-fach sehen müssen, dass Leute sagen, ja, damals war die Jugendarbeit, da waren wir pubertär und so, da haben wir Jesus-Hype, das haben wir alles geglaubt und so. Aber man wird ja auch erwachsen und das Leben ist nicht so. Ich habe mindestens so viele Leute kennengelernt, bei denen es mal richtig Klick gemacht hat und bei denen alles abgesoffen ist, in ganz normalen Abhängigkeiten von Egoismus, Materialismus, Oberflächlichkeit und es ist so. Deshalb bin ich so froh, dass Jesus sich so interessiert für eine bleibende Freiheit. Und eine doppelte Wahrheit Gottes nennt er uns hier, damit wir wissen, wie wir in der Freiheit bleiben. Eine doppelt Amen, Amen. Also das fällt euch ja vielleicht auf, wenn ihr die Bibel lest, dass bei manchen von den Worten von Jesus das Amen nicht am Ende kommt, sondern vorher steht. Und hier zweimal, wie zwei Ausrufezeichen, bevor er sagt Amen, Amen. Das damit kündigt der andere, sagt, pass auf, was ich jetzt sage, das ist Gottes größte, stärkste, höchste Wahrheit. Vergiss es nicht. Doppelte Wahrheit. Was ist es? Er sagt zwei Dinge hier. Wer Sünde tut, der ist der Sklave der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Die erste Wahrheit heißt, verharmlose die Sünde nicht. Natürlich können wir sagen, wir sind alle schwach, passiert uns allen. Also wer sagt, der sündigt nicht, der lügt. Natürlich bauen wir alle Mist. Und wer meint, er wäre ohne Sünde, da soll man die Leute fragen, die mit ihm zusammenleben. Die können einem dann sagen, wie viel Liebe er schuldig geblieben ist, wie unbarmherzig, wie unehrlich, wie selbstdarstellerisch, wie egoistisch. Also, wir denken immer, das sind jetzt Fehler, nehmen wir die mehr oder weniger ernst, oder das sind Flecken auf unseren Klamotten, die muss man reinigen. Nein, sagt Jesus, du unterschätzt das. Jedes Mal, wenn der Teufel versucht, dich wieder in die Pfanne zu hauen, also durch eine Lüge, durch Lieblosigkeit, durch Unbarmherzigkeit, was auch immer, indem du unehrlich lebst und stiehlst und andere verletzt, dann ist das, er legt dir wieder Fesseln an. Denn die Folge ist immer, also war doch alles Quatsch. Du siehst doch, ich hab dich doch. Du bist der Alte. Du lebst nach dem alten Muster. Du kriegst die Kurve nie. Und pass mal auf, das wird auch nicht anders werden. Übertreib's mal nicht mit diesem Jesus und der Freiheit. Also so ist das. Das heißt, er legt uns die Fesseln an und wir sagen, ja, wir können nicht anders. Wer Sünde tut, wird ein Sklave der Sünde. Sünde ist eine Macht, die uns beherrschen will. Und dann sagt er, wieso? Sagt er, Jesus hat uns doch frei gemacht. Nein, gegen Freiheit. Freie Leute kann man wieder in Fesseln legen. Und Jesus sagt, jede Sünde, die du tust, in Gedanken, Worten und Werken. da wirst du wieder in Fesseln gelegt. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das ist nicht nur dann passiert, wenn du zum ersten Mal deine Fesseln Jesus hingehalten hast und sagst, hier bin ich, mach mich frei, danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst und dass du mir das zusprichst und zusprechen lässt. Und hoffentlich haben das schon viele getan und hoffentlich tun das noch viele in diesen Stunden an diesem Pfingstfest, sich von Seelsorgern, sie als Zeuge nehmen und ihre Sünden vor Gott und vor den Zeugen aussprechen, zusprechen zu lassen, weil Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann wird der Heilige Geist das Wort dieses Bruders und dieser Schwester nehmen und in dein Herz hineinsprechen, sodass du die Stimme von Jesus selber hörst. Du bist frei. So, das ist nicht nur am ersten Mal die Grundbefreiung bei einer Bekehrung, sondern das brauchen wir unser ganzes Leben lang, jeden Tag. Immer wenn ich in irgendeiner Weise wieder in die Falle gelaufen bin, in die Gefangenschaft gelaufen bin, in Gedanken, Worten und Werken, dann gibt's nur eins, hinlaufen, die Fesseln Jesus hinhalten, Herr, ich bekenne dir meine Sünde. Ich habe mich trennen lassen vor dir. Ich habe nicht gefragt, was würde Jesus tun. Das war mir nicht interessant, was du sagst. Ich wusste es besser. Vergib mir meine Schuld. Und dann durchtrennt er diese Fesseln und sagt, die Sünde hat keine Macht an dir. Der Satan hat nicht das Recht, dir zu sagen, du siehst ja, das Alte ist immer noch da. Es geht jetzt. Nein, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Ob ihr das gehört habt, Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das Wort von Jesus gibt es nirgendwo anders als in der Heiligen Schrift. Hast du das gehört? Alle christliche Literatur bitte ich euch zu prüfen, ob sie eigene Ideen verbreiten oder wirklich eine zuverlässige Auslegung der Heiligen Schrift sind. Das Wort von Jesus steht alleine und findest du alleine in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes. Und Jesus sagt, wer bleiben wird an meinem Wort, dann so seid ihr wahrhaftig meine Schüler. Jünger heißt dranbleiben als Schüler. Wir wissen nicht alles. Wir wissen das meiste noch nicht vom Leben. Es ist sehr spannend. Aber was wir sein wollen, ist, wenn wir uns zu ihm bekehren. Schüler von Jesus. Und Jesus sagt, wenn du bleiben wirst an meinem Wort, das heißt, was auch immer. Ich meine, ich glaube, die meisten von euch putzen täglich die Zähne. Ja, das ist nicht lebensrettend, aber der Zahnarzt sagt, es wäre gesund. Versteh. Und du musst dir nicht jeden Tag entscheiden, will ich die Zähne putzen. Das ist eine gute Gewohnheit, die haben dir. Lass dir gute Gewohnheiten von niemandem schlecht machen. Auch nicht von religiösen Überfliegern, die das Gesetzlichkeit nennen und sagen, es kommt darauf an, dass du jeden Tag die Bibel liest. Es kommt darauf an, dass du jeden Tag atmest. Es kommt darauf an, dass du jeden Tag frisches Wasser trinkst. Es kommt darauf an, dass du dich jeden Tag gesund ernährst. Lass eine gute Gewohnheit daraus werden. Jesus sagt, wer in meinem Wort bleibt, der ist mein Jünger, mein Schüler. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wir werden sie nur erkennen an seinem Wort. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Das ist die doppelte Wahrheit Gottes. Er sagt uns, kapiere, Sünde ist nicht ein Klacks, ein Dreckflächen. Es geht nicht um Moral, dass du abwischen musst, damit du besser aussiehst, sondern es ist Gefangenschaft. Und achte darauf, wo der Teufel dich wieder belügt oder du aus Irrtum in irgendeine Gefangenschaft reinläufst und die Verpflichtungen spürst, jetzt muss ich so weitermachen. Nein, du musst es nicht, sagt Jesus. Am Abend vor seiner Hinrichtung hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und das war das entscheidende Zeichen seiner Befreiungsherrschaft. Er will bis zum Schluss deines Lebens dir täglich die Dreckarbeit tun der Sündenvergebung. Herr Petrus sagt, wenn schon dann ganz. Nein, sagt er, du bist ja rein, du gehörst zu mir. Was du brauchst, ist täglich Füße waschen. Und Jesus, der Herr aller Herren, erklärt, ich will dir täglich die Dreckarbeit tun. So, das ist die Wahrheit. Nur wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Sie bleibt. Also höre die doppelte Wahrheit. Wer Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wen der Sohn, wen Jesus frei macht, der ist richtig frei. Und das ist nicht nur am Anfang, sondern das bleibt. Es geht nicht nur ein turbulentes Befreiungserlebnis, das man dann im großen festlichen Besäufnis feiert, sondern es geht um eine bleibende Realität in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Deshalb singen wir jetzt ein passendes Lied. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Das ist die Melodie. Römerteam, ran an den Start, hier an die Mikros. Kommt, bis ihr da seid. Erläutere ich das noch. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Und das singen wir nicht nur. Jetzt war mal in Bobengrün, Anno Tobak. Da habe ich Jesus kennengelernt und mich bekehrt. Sondern ich feiere das, diesen Triumph der Liebe des Retters, der nie stärker und größer ist als in der Vergebung der Sünden, dass der Herr aller Herren mir täglich die Füße wäscht. Vergiss es nie, vergiss es nie.
Komm.
Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die
Ich habe jetzt eine sehr dankbare Aufgabe, nämlich Danke zu sagen und einzuladen für das nächste Jahr. Es gibt eine gefürchtete und ominöse Durchsage der Deutschen Bundesbahn. Sehr geehrte Fahrgäste, die Weiterfahrt des Zuges verzögert sich um unbestimmte Zeit. So eine ähnliche Durchsage müsste ich jetzt machen, wenn ich allen, die zum Gelingen der Pfingsttagung beigetragen haben, unseren Dank aussprechen wollte. Liebe Pfingsttagungsgäste, die Heimreise verzögert sich um unbestimmte Zeit. Und was dann folgen könnte, wäre ähnlich dem, was ich mit der Deutschen Bundesbahn erlebt habe: Flucht, Chaos, Stau, Konfusion. Es sind nämlich ein paar hundert Mitarbeiter und die stehen auch noch gar nicht alle im Dienstplan. Deswegen spanne ich mal einfach einen großen Bogen nach dem Alter diesmal, von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Die Jüngsten, die habe ich gestern gesehen, das werden unsere Ulla-Verkäufer und Limo-Verkäufer sein. Und die Ältesten... Das sind die, die oft schon gar nicht mehr mit bei uns hier im Wald sein können, sondern die einfach schon so ein bisschen krank und schwach sind, aber die eines tun, die beten für die Pfingsttagung. Und das ist das Wichtigste ja. Und deswegen wollen wir auch denen Danke sagen. Das sind die Treuesten. Durch das Gebet wird der Arm Gottes bewegt. Und in ihm wollen wir auch den ganzen Dank zusammenfassen. Es ist für alle Mitarbeiter unter uns der schönste Dank, wenn ihm die Ehre gegeben wird. Er hat Wunder getan in diesen Tagen. Viele Menschen sind in die Seelsorge gekommen. Das ist für uns immer ein ganz wichtiger Gradmesser. Und viele Menschen haben ihr Leben neu auf Jesus ausgerichtet oder haben einen Neuanfang mit Jesus gemacht. Das ist ja das größte Wunder, was er tut. Das ist mehr, als wenn wir trockenen Fußes durch den Froschbach laufen könnten. Das größte Wunder ist, wenn Menschen die Kraft bekommen, zu Kindern Gottes zu werden. Und darüber gibt es eine große Freude im Himmel und diese Freude, die strahlt auch auf uns und auf uns Mitarbeiter ab. Wir freuen uns sehr und wir sind ihm über alle Maßen dankbar. Wir sind auch dankbar für die, die uns das Wort Gottes gebracht haben, der Ulrich, der Tobi, der David, auch die Zeugnisse, die Hanna und die Tina und der Mr. Joy, der das Kinderprogramm zusammen mit einigen Mitarbeitern gemacht hat. Da waren 240 Kinder waren da. Und ich glaube, denen hat es gut gefallen. Und jetzt geht der Blick nach vorne, nach 2025. So Gott will, treffen wir uns wieder hier im Wald, dann mit Stefan Kiene, Leiter der Fackelträger Bibelschule in der beschaulichen Klostermühle, Dr. Paul Nokosek aus dem chaotischen Berlin, zuerst Ingenieur, Leiter einer Entwicklungsabteilung in der Raumfahrtindustrie, jetzt Pastor einer großen Gemeinde in Berlin. Und wer sich noch gut erinnert, weiß, dass dieses Gespann der Paul Nogosek und der Stefan Kiene schon einmal bei uns waren. Und wir haben diese Tagung noch in sehr guter Erinnerung. Und dann haben wir noch für die Jungen den Paul Koch, der kühle Blonde aus dem hohen Norden, vom Maurer zum Bauingenieur, vom Bauingenieur zum Pastor. Er ist also immer am Bauen. Zuerst Häuser, jetzt Reich Gottes. Also, jetzt wisst ihr Bescheid und wir freuen uns, wenn wir uns nächstes Jahr 2025 hier wieder sehen. Herzliche Einladung bis dahin und seid Jesus anbefohlen. Und Ulrich wird jetzt mit uns noch beten und uns den Segen geben.
Ich bitte euch aufzustehen zum Gebet. Und ich habe das jetzt mit niemandem abgesprochen, auch nicht mit dir. Aber Johannes, wenn wir jetzt beten, beten wir zuerst für dich. Der Johannes ist durch schwere Zeiten gegangen mit Krebs. Und am Freitag kommt die nächste Chemo. Und dass wir ihn so stehen hier, das ist ein Beweis dafür. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir sind Sieger durch Jesus. Herr, und weil du der Arzt des Leibes und der Seele bist, darum flehe ich dich an, beweise deine Macht, deine Liebe, deine Fürsorge, die wir preisen, an Johannes, jetzt in den kommenden Tagen. Du hast nur Gedanken der Liebe mit ihm. Und wo auch immer du uns hinführst, du führst uns in deine Arme. Und wenn du etwas noch vorhast auf dieser Erde mit uns, dann stell die Kräfte wieder her. Wenn du willst, dass wir in deinen Armen sind, dann schenk uns, dass nichts uns von dir trennen kann. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jesus, der gute Hirte, hält dich, Johannes, in seinen Armen. Nun, Herr, danken wir dir, dass du nicht nur anfängst, sondern dass du willst, dass es bleibst. Und so gehen wir von dieser Tagung in diesem Bewusstsein. Halt uns an deinem Wort. Erhalte uns, du Geist der Wahrheit. Schütze uns vor Irrtum und vor Lüge. Entflamme in uns die Frucht des Geistes, die Liebe, die Begeisterung für dich und für deine geliebten Menschen. Mach uns treu in den Diensten, an die du uns alle gestellt hast, wo auch immer. Und jetzt lass uns miteinander das Gebet des Reiches Gottes beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und jetzt singen wir das Gebet des Herrn. Noch einmal miteinander.
Thank you.
So, nehmt gerne noch mal Platz, damit wir aus dem Wald den geordneten Rückzug antreten. Gibt's noch ein paar Ansagen. Zuallererst mal, egal ob jetzt Einpacken und Heimfahren angesagt ist, wenn du spürst, Mensch, da gibt es etwas, das ich mit jemandem bereden sollte, da ist was aufgeploppt und ich habe da Fragen, fahr nicht mit ungeklärten Fragen nach Hause. Auch heute gibt es viele Menschen, die bereit sind, mit dir ins Gespräch zu kommen, für dich zu beten. Es gibt im Oasezelt wieder das Angebot der Seelsorge, im kleinen Blockhaus oder die Menschen, die mit dem blauen Schildchen "Bin zum Gespräch bereit" unterwegs sind. Sprecht die an, fahrt nicht nach Hause und hinterher ärgert ihr euch. Wenn es doch passiert und ihr nach Hause gefahren seid oder auf der Fahrt denkt, Mensch, hätte ich jetzt doch noch eine Frage. Im Programmheft gibt's ja diese WhatsApp-Nummer, die ganzen Tage euch schon zur Verfügung stand. Und diese Nummer steht euch noch bis zum 23.05. zur Verfügung. Wenn ihr also noch Fragen habt, Bedarf des Gesprächs, dann scheut euch nicht und schickt da einfach eine Nachricht hin. Dann möchte ich euch noch einladen, bevor ihr nach Hause fahrt. Ihr habt bestimmt noch ein bisschen Platz in eurem Rucksack, weil ihr habt ja alles leer gegessen. Der Büchertisch ist nach wie vor offen und Katrin und ihr Team haben ganz viele Bücher hierher geschleppt und helft ihr ein bisschen, dass ihr nicht alles wieder nach Hause tragen muss. Es gibt ganz viele Bücher von David Kadel, genauso wie von Ulrich Pazani und ganz vielen anderen Autoren. Also schaut da nochmal vorbei und nehmt mit. Für die Tagesgäste gibt es noch den Hinweis, es gibt die Möglichkeit, noch ein Mittagessen zu bekommen. Es gibt noch Essensmarken, die an der Tagungskasse gekauft werden können. Begrenzte Anzahl steht da in Klammern, also ich denke, aber es werden alle satt werden. Kostet 6 €. Dann für die Autos, die hier vom Tagungsgelände wegfahren müssen, bitte wieder 20 Minuten warten, bis alle Fußgänger den Weg nach unten gefunden haben und dann startet bitte erst ihr Autofahrer. Sollte jemand noch nicht wissen, wie er nach Hause kommt, es muss niemand Angst haben, hier in diesem Wald ausgesetzt zu werden. Ihr dürft euch nach der Veranstaltung jetzt gleich hinter dem Podium einfinden und sollte jemand noch einen Platz im Auto haben, sagt er, ich fahre eh nach Nürnberg, Stuttgart, wohin auch immer und hätte noch ein Plätzchen frei, dann guckt mal, ob da Leute stehen und vielleicht will da jemand in eure Richtung, da braucht dann niemand trampen und kommt sicher dann nach Hause mit euch. Wichtig dann für alle, die vom Zeltlager abreisen werden, und zwar gibt es eine Einbahnstraßenregelung. Also, die Zufahrt geht nicht von Tierbach, vom Parkplatz unten hoch ins Zeltlager, sondern ihr müsst hier übers Tagungsgelände reinfahren. Also ihr fahrt hier hoch und dann runter zu eurem Zeltplatz. Ganz wichtig. Genau, talabwärts Richtung Tierbach raus. Das heißt, die Tagesgäste, die hier mit dem Auto sind und da rausfahren wollen, sollten dann schon weg sein. Aber das wird auch so sein, weil ihr ja alle essen wollt. Also wer noch hier ist, wird ja zum Essen gehen. Und das ist die Zeit, wo dann die, die zu Hause sich jetzt den Grill anheizen, bis dahin mit ihrem Auto ja draußen sind. Genau. Ab 12.30 Uhr, so als Zeit, wenn ihr nicht wisst, sind jetzt alle schon weg. Also ab 12.30 Uhr gilt diese Einbahnstraßenregelung da rauf und da unten raus. Genau, das war's von der offiziellen Seite. Und so, sage ich, so Gott will und wir leben, sehen wir uns im Jahr 2025 wieder hier in Bovengrün im Wald. Und bis dahin, Gott befohlen euch allen.